Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 5.1. Die Wünschelrute.
Unter Wünschelrute versteht man einen frisch geschnittenen Gabelzweig der Weide oder des Haselnussstrauches. Jeder Zweig der Gabel ist ungefähr 20 cm lang und besitzt Fingerdicke. Die Handhabung erfolgt in der Art, dass je eine Hand einen Zweig der Gabel umfasst und sich gleichzeitig zur Faust ballt. Die Handflächen werden nach oben gekehrt und die Vorderarme waagrecht nach vorn gehalten, während die Ellbogen dem Körper anliegen. Die ganze Haltung wird dadurch krampfhaft und die Rute federt gewissermaßen in den Händen des Trägers. Während man früher in mehr oder weniger abergläubischer Auffassung des Werkzeugs das Wirksame desselben in seinem Saftreichtum und sozusagen seiner Jugendfrische suchte, erkannte man in neuerer Zeit, dass ältere Ruten nur deshalb unbrauchbar sind, weil sie durch Austrocknen ihre Biegsamkeit und Elastizität verloren haben. Man ging darum zu anderen Mitteln über und verwendet jetzt meist einen dicken, circa 1 Meter langen Metalldraht, der in der Mitte zu einer V- oder kreisförmigen Schlinge gebogen ist. Selbst zusammengebundene Fischbeinstäbe sind brauchbar. Wie nüchtern auch in dieser Beziehung unser Zeitalter geworden ist, ergibt sich daraus, dass ein gewiegter Praktiker auf diesem Gebiete ein paar alte Korsettstangen mit gleichem Erfolge benutzt. Die Wünschelrute wird außer zur Entdeckung von unterirdischen Metall-, Erz- und Kohlenlagern hauptsächlich zur Auffindung von unterirdischen Wässern angewendet behufs Anlage von Brunnen und Wasserleitungen. Ihre Geschichte reicht mindestens in das 15. Jahrhundert, vielleicht aber schon ins Altertum zurück und es existiert über dieselbe eine reiche Literatur. Allgemeines öffentliches Interesse erweckte sie in der Neuzeit erst seit dem Jahre 1902 durch die Bemühungen des preußischen Landrates von Bülow-Bodkamp, dem sich bald Geheimrat Franzius, Hafenbaudirektor in Kiel, anschloss. Auf Befehl des deutschen Kaisers führte in den Jahren 1906 bis 1908 der preußische Landrat von Uslar in Südwestafrika zahlreiche Versuche mit der Wünschelrute aus, an deren Deutung sich heftige Kontroversen anknüpften. Während Uslar von 80% Erfolgen spricht, behaupten die Gegner nur 10%. Aus dem Munde eines Mannes, der damals höherer Kolonialbeamter in Südwestafrika war, erfuhr ich, dass die rein geologische Erforschung zu viel besseren Resultaten gelangte. Zur Lösung des Rätsels der Wünschelrute wurde auf Veranlassung des vorher erwähnten Geheimrats Franzius im Jahre 1911 ein Verband zur Klärung der Wünschelrutenfrage gegründet. In München ist gegenwärtig in dieser Beziehung besonders Dr. Med. Eduard Aigner tätig. Jedenfalls geht aus allem mit Sicherheit hervor, dass der Wünschelrute nicht reiner Aberglaube zugrunde liegt, sondern dass Positives mit derselben geleistet werden kann, wenn auch viel Betrug und Übertreibungen vorgekommen sein mögen und wenn auch zeitweilig infolge von Indisposition des Künstlers Versagen eintritt. Von den unzähligen möchte ich nur noch zwei Beispiele aus neuerer Zeit anführen. Dr. Aigner berichtet Folgendes: Ein Münchner Arzt kaufte sich zum Villenbau ein Terrain. Die geologische Formation des Grundstücks war Moränenlandschaft. Als es galt, für den Hausbau Wasser ausfindig zu machen, lehnte der Geologe aufgrund der Bodenformation ein Gutachten ab. Der Ingenieur machte versuchsweise verschiedene Versuche von Grabungen von 20 und 12 Meter Tiefe, ohne Wasser zu finden. Der Nachbar hatte erst mit einer 72 Meter tiefen Bohrung zufällig einen artesischen Brunnen gefunden. Als auch der Versuch, an die Wasserleitung der Nachbargemeinde angeschlossen zu werden, gescheitert war, ersuchte mich der Kollege um einen Routengänger. Bereits beim erstmaligen Überschreiten des Terrains erfolgte ein Ausschlag, der bei genauerer Untersuchung eine unterirdische Quelle vermuten ließ. Die sofortige Grabung ergab bei 3 Meter Tiefe reichliches und konstantes Wasser, das auch den diesjährigen heißen Sommer das nunmehr fertiggestellte Anwesen hinreichend mit Trinkwasser versorgte. Die Münchner Neuesten Nachrichten schreiben unterm 2. März 1912, das Münchner Städtische Wasseramt machte vor einiger Zeit die Bahnhofsverwaltung auf den gesteigerten Wasserverbrauch im Bereich des Starnberger Bahnhofes aufmerksam und riet zur Anschaffung größerer Wassermesser. Die Bahnhofsverwaltung suchte nach dem Grund des hohen Wasserverbrauches und ließ die Hähne sämtlicher Entleitungen sperren. Dennoch ergab sich an einer Leitung ein ununterbrochener Wasserverbrauch. Man vermutete einen Rohrbruch und wandte sich auf Anraten des Installateurs Simit, Schommerstraße 11, an das städtische Wasseramt zwecks Überlassung eines Routengängers, um so unnötige Nachgrabungen zu vermeiden. Der Rohrwart Kuhringer beging mit der Wünschelrute das Gebiet des in Betracht kommenden Rohrnetzes. An einer Stelle zeigte sich ein deutlicher Rutenausschlag. Die sogleich vorgenommene Nachgrabung ergab eine vollständig unverletzte Leitung, aber es zweigte an der vom Routengänger bezeichneten Stelle eine in den Plänen nicht eingetragene, neu hergestellte Leitung in die unterirdische Bedürfnisanstalt des Tunnels zum Verkehrsministerium ab. Diese Leitung verursachte den hohen Wasserverbrauch. In wenigen Stunden hatte so die Wünschelrute den zunächst unerklärlich erscheinenden Sachverhalt aufgedeckt. Es fragt sich nun, wie ist die Wirkung der Wünschelrute zu erklären? Infolge der krampfhaften Körperhaltung und der etwas unnatürlichen, gewissermaßen federnden Umklammerung der Rute befindet sich dieselbe offenbar in labilem Gleichgewichte und der Routengänger ist gezwungen, die ganze Aufmerksamkeit nur auf die Rute, seine Hände und sein Ziel zu richten, so dass er besonders empfindlich wird und die geringste Ursache einen Ausschlag herbeiführt, der natürlich unter den gegebenen Bedingungen nur nach oben oder unten erfolgen kann. Die Wünschelrute ist somit offenbar zunächst ein Mittel zur Steigerung der Aufmerksamkeit und Empfindlichkeit. Die gewöhnliche Annahme war nun bisher die, dass unterirdische, radioaktive Ausstrahlungen der genannten Gegenstände Wasser, Metalle und so weiter eine unbewusste Reizwirkung auf gewisse Personen ausüben, etwa ähnlich wie atmosphärische Änderungen bei Witterungsumschlag, zum Beispiel der Wechsel des Feuchtigkeitsgehaltes, der Temperatur oder des Druckes der Luft manche Menschen stark beeinflussen, während die meisten anderen nichts davon verspüren. Neuere Untersuchungen haben aber gezeigt, dass vom Wasser keine radioaktiven Strahlungen ausgehen, sondern dass im Gegenteil Wasser dieselben absorbiert. Dagegen gehen vom Erdboden solche Strahlen aus. Sobald daher der Routengänger Boden betritt, in dessen Tiefe sich Wasser befindet, steht er nicht mehr unter dem Einflusse dieser Strahlungen und seine besondere Feinfühligkeit in dieser Beziehung scheint unbewusst eine Änderung in der Muskelspannung des Körpers und damit einen Ausschlag der Rute zu bewirken. Übrigens mögen bei fließendem Wasser wohl auch Bodenerschütterungen eine Rolle spielen. Selbstverständlich besteht nun für die Naturwissenschaften die Aufgabe, durch entsprechende, von den physiologischen Schwankungen des menschlichen Organismus unabhängige Apparate die Wünschelrute zu ersetzen. Das scheint auch in neuester Zeit gute Aussichten zu haben. Bisherige Versuche ergaben zum Beispiel Folgendes. Stellt man unterirdisch, etwa in zwei Schächten eines Bergwerks, Apparate für drahtlose Telegrafie auf, dann werden die von dem einen dem sogenannten Oszillator ausgehenden Schwingungen durch den anderen, den Empfängerdetektor aufgenommen, da der gewöhnliche Boden für dieselben kein wesentliches Durchgangshindernis bildet. Befindet sich jedoch zwischen beiden eine Schicht Wasser, so werden die Schwingungen durch dasselbe absorbiert und können somit auf den anderen Apparat keine Wirkung ausüben. Absorptionsmethode. Noch besser ist das andere Verfahren. Stellt man an einem Punkt der Erdoberfläche einen Oszillator auf, so dringen die von ihm ausgehenden Wellen nach dem vorhergehenden natürlich auch in den Erdboden ein. Liegt aber in der Tiefe desselben eine Wasserschicht, dann werden sie wieder reflektiert, da sich Wasser diesen Wellen gegenüber ähnlich verhält, wie ein Spiegel gegenüber den Lichtstrahlen. Die nach oben reflektierten Wellen können dann mit dem Detektor aufgesucht werden. Durch Vergleich der Geschwindigkeiten der direkt zur anderen Station gehenden Strahlen mit derjenigen der reflektierten lässt sich die Tiefenlage der Wasserschicht berechnen. Nicht bloß unterirdische Wässer, sondern auch Metalle, Erze, Kohlen und Petroleum verhalten sich ähnlich. Sie können also auf rein physikalischem Wege entdeckt werden.